Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ashes to Ashes, das war David Bowie, 1980, glaube ich, veröffentlicht auf seinem Album Scary Monsters. Und dieser Song, Ashes to Ashes, der bedeutet einem Künstler besonders viel. Ein Künstler, der uns immer wieder mit großartigen Comicbiografien beschenkt. Über Johnny Cash, über Nick Cave unter anderem und aber eben auch über David Bowie. Vor 3 Jahren erschien sein Band Starman, der von Aufstieg und Fall von Bowies schillerndem alter Ego Ziggy Stardust parallel zu Bowies eigener Geschichte erzählt. Jetzt wendet er sich in seinem zweiten Band der Zeit zu, die Bowie hier in Berlin Ende der 70er Jahre oder in den 70er Jahren verbracht hat. Low heißt dieser Band, der nächste Woche erscheint, und wir freuen uns auch, dass er erschienen ist. Hier ist Reinhard Kleist. Du hast das Buch schon in den Händen, was Sie jetzt im Radio nicht sehen können, weil es erscheint eigentlich erst am 26. November. Schön, dass du da bist, Reinhard.
Ja, ich freue mich riesig, wieder hier zu sein.
Ja, hattest du jetzt gerade so einen pavlovschen Reflex, als du den Song gehört hast? Ich glaube, der hat schon sehr viel auch mit dir zu tun, oder?
Der hat tatsächlich sehr, sehr viel mit mir zu tun, weil das ist das erste Poplied, an das ich mich bewusst erinnern kann. Da war ich so, weiß nicht, so ungefähr 8 Jahre alt, und das lief im Radio, und irgendwie hatte ich immer Angst vor dem Lied. Ich fand das total unheimlich. Das hat ja auch was Unheimliches in der Grundstimmung. Und seit diesem Lied hat mich David Bowie eigentlich immer so verfolgt.
Ja.
Der war für mich immer auch so ein Fixstern. So, und da war ich so der kleine Reinhard in dem Dorf in der Nähe von Köln, der dachte so, hier ist die Welt zu Ende. Und dann kam so ein David Bowie in den ganzen Musiksendungen, so Formel 1. Erinnert sich noch jemand an Formel 1?
Ja.
Und da war dann dieser wahnsinnig gut aussehende David Bowie, der von so einer anderen Welt gesungen hat. Und so, und wenn du es zulässt, dann kannst du auch Teil dieser Welt sein. Und das hat dann damals schon so ein bisschen auch so mein Leben verändert.
Ja, ich glaube, das hast du mit vielen Menschen gemeinsam, also das wirklich dich in andere Sphären und Räume ja buchstäblich entführt hat. Das ist das eine, jemanden toll zu finden, sich mit ihm zu verbinden, weil man die Musik und die Person und das, den ganzen Kosmos irgendwie liebt. Das andere, die Geschichte in Kunst zu übersetzen, was du ja machst. Also das hast du mit dem ersten Band schon gemacht, Starman, wie gesagt. Was war so die Idee, das zu tun? Also Bowie selbst zum Sujet deiner Comicbiografie zu machen?
Ach, naja, ich habe ja schon so ein Faible für so, ich sag mal, gut aussehende Männer, die Musik machen, also Johnny Cash, Nick Cave und jetzt David Bowie. Und David Bowie war schon immer so ein Herzensprojekt von mir. Tatsächlich hatte ich auch mal so Ende der 90er so eine Idee gehabt, aus dem Album Outside einen Comic zu machen. Das ist dann am Management gescheitert. Jemand anders hat es dann gemacht, aber nicht gut.
Und, am Management von Bowie, oder?
Ja, genau. Wir haben das Management damals gefragt und die haben gesagt, nö, haben wir kein Interesse dran. Und dann hat es jemand anders gemacht, wie ich dann nachher in der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in der Vitrine sehen konnte. Da lag dann das Comic, aber es sah nicht gut aus. Und dann war natürlich der Gedanke so, okay, ich habe jetzt Nick Cave gemacht, ich habe dazwischen auch noch 2 andere Alben gemacht, also jetzt traue ich mich ran an David Bowie. Der nicht ganz einfach ist. Also sind alle drei nicht ganz einfach, aber David Bowie hat noch was ganz Spezielles, weil natürlich war ich auch wahnsinnig verknallt in den. Und da muss man dann schon auch anders mit umgehen. Also ich wollte den halt schon auch sehr schön machen.
Ja, und er ist sehr schön und er ist ja auch, also was du gibst ihm ja diese Schönheit aber auf deine eigene Weise wieder, ne? Also man kennt ihn und sieht aber deine Art, so wie es bei Cash und bei Nick Cave auch schon war. Man sieht so deinen Strich und deinen Blick auf ihn. Und also wie gesagt, Starman, Ziggy Stardust damals, die Geschichte jetzt, die Berliner Zeit 1976, da ging es, um jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen, Bowie nicht gut, ne, als er nach Berlin kam. No?
Ja, lustigerweise hat er ja Berlin immer so als sein Sanatorium oder seine Klinik bezeichnet. Wenn man sich das so vorstellt, so, es ist so ein bisschen unglaubwürdig, weil Berlin jetzt auch immer bekannt für Exzess gewesen ist. Aber tatsächlich, als er aus Amerika kam, wo er ja diese wunderbaren Alben Young Americans und Station to Station aufgenommen hat, an diesem tollen Film mitgearbeitet hat, der Mann, der vom Himmel fiel, kann man nach Berlin, um von diesem ganzen Star-Rummel runterzukommen und auch diesen exzessiven Kokain, ich sag mal Missbrauch, den er da in Amerika getrieben hat, sagen wir mal runterzufahren. Und er wollte eher so ein normales Leben führen. Hat dann ja auch eine Wohnung an der Hauptstraße in Schöneberg
bezogen. Da warst du heute, ne?
Da war ich heute noch bei einem Dreh. Habe mir das alles angeguckt. Schade, so ein paar Sachen, wo ich auch weiß, dass er da gewesen ist. Zum Beispiel die Bücherhalle, die gibt's nicht mehr. Die hat zugemacht und beim Café Anderes Ufer, also was jetzt Neues Ufer heißt, waren die Scheibe eingeschlagen. Also das war so ein bisschen traurig. Andererseits ist dasselbe auch passiert, als er in der Hauptstraße gewohnt hat. Da hat auch jemand die Scheibe eingeschlagen von dem Café Anderes Ufer und er hat dann wohl angeblich die Scheibe bezahlt, habe ich auch im Comic drin.
Ja, ja, genau. Also es gibt ja ohnehin, also das ist ja, natürlich ist David Bowie der Protagonist. Es tauchen auch noch andere Leute auf, mit denen er Zeit verbracht hat. Also zum Beispiel unglaublich toll Iggy Pop natürlich, mit dem er da gelebt hat und dieses Verhältnis der beiden, darüber reden wir vielleicht auch, also das ja auch nicht ohne war, so. Romy Haag und so, aber du erzählst ja eben auch die Stadt mit. Also du erzählst ja, Berlin ist ja wie so ein eigener Protagonist, wir sehen die Orte, in denen er damals war, also Anderes Ufer und die Orte, an denen er war, die Bars, wo er dann die Deutschlandhalle, das Konzert, glaube ich, war das in der Deutschlandhalle?
Ja, Deutschlandhalle, genau. Und Hansa Studio natürlich spielt eine ganz große Rolle, wo genau. Er die Alben aufgenommen hat. Und das war natürlich für mich auch so eine Möglichkeit, diese Stadt zu porträtieren. Ich meine, die habe ich damals jetzt nicht erlebt, da war ich zu jung, da war ich nun gerade mal 6, als er nach Berlin gezogen ist. Und da war das natürlich so, dass ich mich in diese Zeit erstmal so reinversetzen musste. Habe ganz viel recherchiert und ich habe ganz viel Bildmaterial auch zusammengesucht von den Orten, wo er gewesen ist, von den Leuten, mit denen er unterwegs gewesen ist. Zum Beispiel Edgar Fröse.
Mit Plattenladen, genau.
Ja. Ja. Und das war natürlich auch eine tolle Gelegenheit, diese Personen vorzustellen, was die bedeutet haben für ihn, aber auch für die Musik. Ich war auch eine Zeit lang ganz großer Tangerine Dream Fan und habe dann eine Szene reingebaut, wo Edgar Fröse und David Bowie zusammen in Plattenladen gehen und dann da Platten kaufen am City Music, glaube ich, hieß der, genau. Der Plattenladen. Den gibt's auch leider nicht mehr.
Ja.
Und solche kleinen Details, die helfen natürlich, den Leser auch in so eine Stadt zu entführen.
Ja, also wir sind wirklich mittendrin in Berlin, im West-Berlin. Sie gehen dann auch mal nach Ost-Berlin, das ist auch ganz schön. West-Berlin der 70er Jahre. Wir hören jetzt mal Musik und zwar von der Platte, die den Titel auch gegeben hat für das Album, nicht Low. Das war das erste Album, das er in den Berliner Hansa-Studios aufgenommen hat. Ein sehr, sehr schwieriges Album. Es gibt eigentlich nur einen Song, der es geschafft hat. Und den hören wir jetzt. Sound and Vision, David Bowie. Sound and Vision, David Bowie vom Album Low, das erste, das er in den legendären Berliner Hansa-Studios aufgenommen hat. Wie gesagt, und Low ist auch der Titel des zweiten Teils der Comicbiografie, die Reinhard Kleist David Bowie gewidmet hat, insbesondere der Berliner Zeit, die er hier verbracht hat. Erscheint am 26. November und wir reden drüber. Wir haben schon darüber gesprochen, also diese Zeit war für ihn sehr, sehr wichtig. Er hat sie mit interessanten Leuten verbracht, unter anderem in einer WG mit Iggy Pop. Und das finde ich auch so irre, wie du das erzählst, das Verhältnis der beiden. Also die irgendwie ja schon Soulmates sind, aber natürlich auch in einem krassen Verhältnis stehen, was so ihre künstlerisches Dasein in dem Moment sind. Wie kannst du das beschreiben? Also wie war das damals mit den beiden?
Die hatten sich ja schon auch eigentlich relativ früh kennengelernt, ja. In der Zeit, wo David Bowie auch gerne nach Amerika wollte und da aber noch keinen Erfolg hatte, ist er so ein bisschen so in diese Clique reingekommen, wo dann auch Iggy Pop Mitglied war, auch so ein bisschen Andy Warhol-Umfeld. Und daher kannten die sich. Und diese Freundschaft hat über die ganze Zeit gehalten und die haben sich halt gegenseitig erstmal sehr beeinflusst. Es war auch so ein Geben und Nehmen von den beiden. Der Gedanke, dass die beiden zusammen nach Berlin waren, war für beide eigentlich auch so ein Rettungsanker, weil Iggy Pop ging es zu der Zeit auch ziemlich dreckig. Der hat tatsächlich im Telefoncenter gejobbt, weil einfach kein Geld mehr da war, weil die Karriere als Musiker nicht funktioniert hat. Und für ihn war das halt auch so eine Möglichkeit, aus diesem ganzen L.A., Amerika-Sumpf rauszukommen und dann nach Berlin zu gehen und da auch ziemlich neu anzufangen. Und das hat ja auch wahnsinnig gut funktioniert. Was ich nicht wusste, war, dass es tatsächlich auch so ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden gab. Dass das nicht alles eitel Sonnenschein war, sondern dass es da schon auch zu Eifersüchteleien gekommen ist. Und letzten Endes hat ja dann auch die WG dann ein Ende gefunden, als David Bowie dann gesagt hat, Iggy Pop sollte sich lieber eine eigene Wohnung in dem Haus nehmen. Gerüchteweise, weil Iggy Pop immer den Kühlschrank leer gefressen hätte. Ich glaube es nicht so ganz, das spielt noch andere.
Zum Beispiel so eine schöne Szene, wie David Bowie nach Hause kommt und macht in den Kühlschrank und Iggy Pop hat die Krebs weggefressen aus dem KDW, die er sich geleistet hat und so. Also das sind das so Momente, also wenn man sagt, es gibt diese Gerüchte, du machst sie zu einer Geschichte. Wenn du aber darüber hinaus, hast du ja auch sehr genau recherchiert. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du gelesen? Womit hast du dich beschäftigt, um das eben auch die Geschichten so zu unterfüttern mit Fakten?
Es gibt ja eigentlich, man hat so das Gefühl, kein Schritt von dem Mann ist irgendwie undokumentiert mit Berichten, mit Fotografien und auch in der Zeit, wo er sich eigentlich ein bisschen zurückgezogen hatte in Berlin, ist trotzdem alles überliefert, wo er gegessen hat und in welchen Läden er eingekauft hat. Und da habe ich natürlich sehr viel recherchiert. Es gibt ein wunderbares Buch von dem Tobias Rüther über seine Zeit in Berlin. Es gab viele Interviews, die ich gelesen habe, aber auch ganz viel so Fotomaterial, was ich wirklich so durchgeackert habe. Ich habe versucht rauszufinden, wie hat denn dieses Instrument funktioniert, was sie halt bei Low eingesetzt haben. So ein Harmonizer heißt das Ding, was dafür gesorgt hat, dass dieser Ton auf dem Album so merkwürdig klingt, manchmal fast unmenschlich. Da habe ich mit Musikern drüber recherchiert, dann habe ich tatsächlich rausgefunden, welches Fahrrad er gefahren ist. Er ist Fahrrad gefahren in Berlin und dann habe ich irgendwo in einem Interview habe ich den Namen von dem Fahrrad gefunden und habe dann recherchiert, wie dieses Fahrrad aussah, habe das dann gezeichnet und habe dann irgendwann auch ein Foto gefunden, wo man David Bowie auf dem Fahrrad sieht und dann, das ist genau dieses Fahrrad. Über sowas könnte ich mich tagelang...
Das ist schon
tagelang,
Nerd, oder?
Also, ja, das ist totales krass, Nerdtum.
Aber total schön.
Total großartig, ja.
Liebenswert.
Ich möchte gerne wissen, was aus diesem Fahrrad geworden ist. Das irgendwo muss das doch gelandet sein.
Ja, also vielleicht, wenn Menschen das jetzt hören und wissen, dann, man kann dich, glaube ich, auf deiner Webseite...
Ja, es ist ein Raleigh mit 3 Gängen. Das weiß ich noch.
Okay, interessant. Du erzählst diese Geschichte. Also es gibt auch noch so andere Referenzen, die ich auch total interessant finde. Christiane F., ne? Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine Filmszene setzt du quasi in dein Buch. Also sie besucht das Konzert von David Bowie in der Deutschlandhalle. War das auch so ein Moment, wo sie sagt, okay, also das ist einfach so eine, die dann ihre eigene Fantasie entwickelt. Ne? Also eine Projektion, über Bowie hat, ne? So, also diese Idee, das mit reinzunehmen.
Also es stellte sich mir die Schwierigkeit, jetzt Heroes, ich wollte unbedingt Heroes in das Buch reinnehmen. Ich habe das ja sonst gerne gemacht, dass ich dann Liedtexte illustriert habe in den Büchern, dass die so wie Kurzgeschichten da drin sind. Bei Heroes gibt es nicht wirklich eine Geschichte in dem Lied. Das ist ja alles mehr so assoziativ. Mhm. Also ich beschreibe, wie dieses Lied entstanden ist. Das ist ja auch ganz spannend. Und dann habe ich diese Szene, wo ich quasi so die Welt von David Bowie verlasse und in so eine Fantasie Welt einsteige, nämlich von dem Mädchen, was im Publikum sitzt oder steht, sich das Konzert anguckt und dann fantasiert, dass sie gerne mit David Bowie durch das nächtliche Berlin laufen würde. Und da zitiere ich dann den Film. Man könnte sich vielleicht noch daran erinnern, da gab es so ganz großartige Sequenz drin, wo die Jugendlichen so durch das nächtliche Berlin laufen, in Unterführungen von der Polizei verfolgt werden und dann nachher nach oben auf dem Mercedes-Stern hier vom Europa-Center landen. Und das zitiere ich in dem Buch, um auch zu zeigen, was für eine Bedeutung die Musik für junge Menschen hatte und für Leute, die auf dem Konzert waren, die angehimmelt haben, wie der da oben auf der Bühne steht und sich gewünscht haben, so, sie würden auch mal gerne mit dem durch das nächtliche Berlin laufen, habe ich auch von geträumt.
Ja, wie ist das, wenn du oder als du an dem Band gearbeitet hast, an dem Album, hast du auch Bowie, ich glaube, ich frage dich das jedes Mal, gehört die ganze Zeit? Also ist das dann auch so etwas, was so Hand in Hand geht, die Musik und deine Vision dessen, was er war oder wer er war und wie du es übersetzt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Bowie gehört und habe dann auch versucht, mich so auch in diese Stimmung von den einzelnen Alben hinein zu versetzen. Also ich finde ja, das, was ihn auch ausmacht, ist, dass er jedes Album hat so eine Einheit und jedes Album öffnet so eine eigene Welt. Und das habe ich natürlich auch so versucht, in dem Comic so darzustellen, wie ihn die Stadt jetzt beeinflusst hat und wie er das versucht hat, was er jetzt so erlebt, in so ein Album und in diese Musik auf den Alben zu transformieren.
Ja, also es ist wirklich ganz toll einzutauchen mit dir, durch dich in das Leben von David Bowie, in dem Fall in das Leben in Berlin. Es wird übermorgen, gibt es eine Buch-Release-Party in Berlin und zwar im Historischen Meistersaal und dort hat Bowie 1976 tatsächlich aufgenommen, ne? Also für Low.
Genau, das war für Low und dann auch natürlich für Heroes.
Genau.
Für das dritte Album bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie da schon im Meistersaal Aufnahmen gemacht haben, aber Meistersaal und Hansa Studio sind ja ein wahnsinnig großer Name in der Musikwelt. Depeche Mode haben da aufgenommen, Iggy Pop natürlich auch, U2 oder Nick Cave auch. Und wir haben jetzt wirklich die Gelegenheit, in diesen heiligen Hallen, sage ich mal, eine Release-Party zu feiern. Und ich werde dort auftreten mit der Band The Good Sons, mit denen ich ja schon öfters auf der Bühne war. Und wir werden ein ganzes Set von David Bowie-Songs spielen und ich werde dazu live zeichnen.
Also
ich werde jeden Song dann illustrieren. Und dann gibt es noch ein Gespräch mit Gesa Ufer und danach wird getanzt.
Sehr gut. Unsere Kollegin Gesa Ufer wird also das moderieren. Ja, gehen Sie hin am 22., also übermorgen am Freitag.
Es sind nur noch wenig Tickets.
Ganz
wenige Tickets sind noch da, also beweilen Sie sich. Abendkasse weiß ich nicht, ob das dann noch klappt.
Okay, also dann drücken wir Ihnen die Daumen und dann sei Ihnen natürlich der Band empfohlen, der erscheint am 26. November, kostet 25 Euro. Es wird auch eine Luxusausgabe geben mit noch einem Siebdruck drin und mit in Silber und Dingen und
ja, ganz schönes neuer Umschlag und limitiert und so.
Genau, der ist ein bisschen teurer, kostet 60 Euro, aber das lohnt sich. Es ist eine Wertanlage, die man sich gönnen sollte. Vielen Dank, Reinhard Kleist, für dieses neue. Also eine letzte Frage, damit ist dann Bowie für dich abgeschlossen oder?
Als Objekt meiner comic-biografischen Versuche ist er auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Also die Geschichte ist beendet. Und dann danach weiß ich noch nicht, was ich dann machen möchte.
Wir werden dir auch folgen und werden es genau wissen und dich dann wieder einladen. Darauf kannst du dich aber verlassen.
Ich erstatte Bericht.
Sehr gut. Vielen Dank, Reinhard Kleist. Dankeschön. Applaus